Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich durfte hier sitzen bleiben. Ich mache jetzt weiter und möchte drei georgische Dichter und einen Philosophen, Dichter und Philosophen vorstellen. Zu meiner rechten Seite sitzt Dato Babakadze. Die anderen zwei sind leider verstorben. Die sind nicht mehr am Leben. Aber ich glaube, Dato kannte beide oder einen. Badri Gugushvili, und er wird uns dann da weiterhelfen. So, zu Dato Babakadze möchte ich ein paar Worte sagen. Er ist 66 in Georgien geboren, hat auch Militärdienst geleistet an der sowjetischen Armee, hat dann Philosophie studiert, dann Soziologie. Er war auch in Münster, wo er auch weiter studierte, und dort hatte er Philosophie, Soziologie und alte Geschichte studiert. Er ist Philosoph, Übersetzer, Essayist, Dichter, Familienvater und ein guter Freund. Außerdem hat er viele Zeitschriften herausgegeben, unter anderem, die eine hieß Zeitschrift von Dato Babakadze, die andere wäre dann Polylog, Literatur, hält verschiedene Vorlesungen, sowohl in Georgien als auch in Deutschland. Das Buch, das von ihm erschienen ist, ist das dicke hier und heißt Die Unmöglichkeit des Wortes. Ich würde jetzt direkt den Autor fragen, was er damit meint.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. In erster Linie wollte ich sagen, also über die Übersetzerinnen, über dich und Maya Manana Parijadze, weil ich habe wirklich Glück gehabt, weil das ist ganz wichtig, was für Übersetzer dich übersetzen. Und besonders, dass es geht um die, dass es um die philosophische Literatur geht. Also ich fühle mich nicht als Philosoph, also ich betrachte mich auch nicht als Philosoph, sondern als Philosophin, sondern als einen Literat, der Philosophie benutzt sozusagen, um sich zu äußern. Obwohl ich philosophische Ausbildung habe, trotzdem, also das ist nicht leicht, heutzutage Philosoph zu sein, weil eben die philosophischen Zeiten sind schon vorbei. Und ich bedanke mich ganz herzlich also bei Maya und bei Manana Parijadze, weil die haben wirklich, also das war nicht leicht, diese Texte zu übersetzen. Die sind wirklich problematisch und für mich persönlich auch. Und ihnen ist es gelungen, wirklich gute Übersetzungen zu machen. Und nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Also die Unmöglichkeit des Wortes betrifft, also das ist ganz, ganz einfache Meinung. Also ich denke, dass das Wort als solche, das heißt also das Urwort, ist sozusagen in unserer Welt, in unserer Sprachwelt nicht so leicht zu finden. Deswegen, also ich betone das eben, also der Literat und besonders der Dichter, also ein Weg des Dichters ist es eben, also zurück zu diesem Urwort sozusagen, also dieses Urwort zu finden, zu suchen und zu finden. Und deswegen also in unserer Welt, und darüber haben wir schon gesprochen, wirklich also die poetische Sprache und überhaupt die Literatur, die Poesie befindet sich in wirklich in komplizierter Situation, also meiner Meinung nach, und diese Themen werden thematisiert in diesem Buch. Also wir befinden uns in der postliterarischen Zeit sozusagen. Okay, also wir sind jetzt auf der Leipziger Buchmesse, aber für mich persönlich, das ist nur sozusagen literarisches Business, nichts mehr. Und wenn es um die richtige Literatur geht, wenn es um die Poesie geht, also die echte Poesie hat mit dem Business nichts zu tun. Das hat viel mehr mit dem Schicksal zu tun. Heutzutage zu schreiben, und darüber spreche ich natürlich in diesem Buch, also zu schreiben, das ist nicht so schwer. Und besonders also gute Gedichte zu schreiben. Man muss wirklich also frech genug sein, um Gedichte zu schreiben und gute Gedichte zu schreiben, weil es gibt so viele gute Gedichte geschrieben, man kann ganz einfach nachahmen, nachmachen und das passiert auch. Also jeder kann schreiben, man muss einfach wollen, Gedichte, Romane zu schreiben, Erzählungen zu schreiben. Sogar gibt es viele Computerprogramme, also diese Programme, Generatoren nennt man das, also die schreiben Dissertationen, die schreiben Doktordissertationen, die schreiben alle möglichen Texte sozusagen. Und deswegen, also die sind nicht mehr Konkurrenten sozusagen zu Dichtern, sondern wirklich Kollegen der Dichter sind sie geworden. Deswegen, also im technischen Zeitalter ist wirklich also nicht so schwer, Bücher zu schreiben. Man muss einfach Zeit haben und Lust haben, also einfach Texte zu schaffen. Ich meine etwas anderes. Wenn es um einen Dichter geht, also der Dichter kann irgendwie nur seinem Schicksal folgen. Das heißt also, für ihn entscheidet eben Schicksal, also wie er leben und wie er schreiben kann. Und eben das hat mit dem Business nichts zu tun. Noch eine ganz wichtige Frage. Was müssen wir auch tun, damit wir uns irgendwie von dieser Situation irgendwie Ausweg finden? Und was meine ich, also was bedeutet diese Situation? Das heißt also für mich, das ist also nach der klassischen Moderne entstandene Zeit, das nenne ich irgendwie Neoklassizismus sozusagen. Also die Literatur, die Geschichte kennt schon eine ähnliche Situation, eine ähnliche Lage in der Literatur. Also das war im 18. Jahrhundert. Das Gleiche wiederholt sich jetzt. Vielleicht irre ich mich, aber das ist jetzt irgendwie meine Position. Deswegen also muss ich manifestieren sozusagen meine Position. Also was ich in diesem Buch dargestellt habe, in diesen Essays. Und Eben meiner Meinung nach gibt es einen Weg, also zurück zur Romantik. Natürlich, das ist keine beste Antwort, das klingt banal, aber trotzdem irgendwie, die Literatur muss etwas unternehmen, damit sie sich von dieser sozusagen, von dieser geschäftlichen Situation, von diesem Business sich befreit. Und ich persönlich, also meiner Meinung nach ist der einzige Weg, das ist zurück zur Romantik. Und was ich damit meine, kann jeder verstehen, der irgendwie also nur ein paar Gedichte von Hölderlin oder von Novalis gelesen hat. Und die waren wirklich Dichter, die wirklich die sich mit grundsätzlichen Fragen der Welt beschäftigten. Und für diese Dichter war nicht sozusagen nicht so aktuell, bekannt zu werden, berühmt zu werden, unbedingt also von der Verlage abhängig zu sein und so weiter und so weiter. Das alles ist, kann man sagen, also nicht so wichtig. Also letztendlich, also Platon, Aristoteles, die haben keine Herausgeber und Verleger gehabt. Natürlich, also wir sind dankbar, dass wir Herausgeber haben, dass wir übersetzt werden und so weiter. Aber das ist nur, kann man sagen, Nebensache. Das meine ich.
So, die Zeit drängt. Dann machen wir jetzt den zweiten Dichter. Das wäre in diesem Fall Shota Chandladze. Ganz kurz zu seiner Persönlichkeit. Um einfach die Daten zu haben, er ist 28 geboren und 68 ist er gestorben. Er hat nur 40 Jahre gelebt. Er hat auch Philologie studiert, war Lektor, Dichter, arbeitete bei einem Verlag, Bibliothekar, sehe ich gerade, auch als Übersetzer, übersetzte aus dem Finnischen und Irischen und Russischen. Und er ist in Georgien oder war lange Zeit unbekannt. Er war mir auch unbekannt. Ich habe ihn dann durch Dato sehr intensiv kennenlernen dürfen. Hat Gedichte geschrieben, auch russlandkritische Erzählungen. Und ja, wenn Sie erlauben, würde ich dann ein Gedicht vorlesen. Eine Übersetzung ist annähernd nicht so gut wie das Original. Ich habe es versucht. Und ich hoffe, dass die Stimmung mit rüberkommt. Stellen Sie sich einfach vor, ein kranker Körper liegt im Bett und ist dem Tode geweiht und es gibt keine Genesung. Und das Gedicht heißt Agonie des Körpers, die Todesursache. Eine medizinische Symphonie. Vielleicht einfach die Augen zumachen und einfach genießen. So schön ist es vielleicht nicht, aber... Ein ausgemergelter Körper, im Körper ein Adler, die Finger wie Trinkhörner, die Augenbrauen stirnrunzelnd, Müdigkeit auf dem Gesicht, das Zusammenziehen in den Schultern, als wollte sie die Wärme nicht aus der Brust lassen, als würde sie weder die Kälte noch die Wärme von draußen reinlassen. Die Farbe gelb, nein, gelblich, doch nicht, die Farbe einfach unbeschreiblich. In der Mitte der Stirn eine geschlingelte Ader. Die Ader wie das nachlässige Herumschweifen eines Pinsels. Auf dem Knie noch mehr Adern, als wären sie Flüsse, die gerade einen unüberwindbaren Berg besiegen, um sie später als Wasserfälle hinunterzufließen. Adern, verstreut auf dem ganzen Körper, jeder einzelne von ihnen sichtbar und krank, alle entlarvt. Die Adern als Flüsse, die Adern als Schlangen und auch als Seile, die nach der Wendigung des Körpers dürsten. Die Adern versuchen, den Körper zusammenzuhalten, als hätten sie Angst. Er würde ohne sie auseinanderfallen. Die Hände kämpfen lautstark gegeneinander. Die Rechte gegen die Linke gegen die Rechte. Die Rechte gegen die Rechte, die Linke gegen die Linke. Gewinnt die Rechte, so gewinnt auch die Linke. Verliert die Linke, so verliert auch die Rechte. Und wenn die Rechte keine Ruhe findet, so bebt auch die Linke weiter. Die Augen und die Augenbrauen kämpfen unerbittlich gereizt, den Händen ähnlich gegeneinander. Sie dreschen, zerstören, brandmarken und töten erst einander und an sich selbst. Und da entsteht die Frage, Wer trägt die Schuld daran? Die Antwort lautet, das Blut natürlich. Nieder mit dem bösen Blut. Die Blutteilchen prallen aufeinander und das Blut möchte die Adern verlassen. Die Adern sind wie Würste gestrafft, die Adern sind wie Seile gespannt und es sieht so aus, als ob sie der kleinsten Berührung reißen würden. Und der Magen, der Stein des Anstoßes, keut alles wieder. Versteht die Aufregung nicht. Ihn belästigt keiner und es geht ihm einigermaßen. Er lächelt leise. Es lebe der Magen. Der Körper wälzt sich und windet sich bitter. Siege werden gefeiert, Niederlagen werden eingesteckt. Aber der Kampf endet nie. Der Kampf nimmt nicht ab. Der Körper kann dieser Hölle nicht mehr widerstehen. Und es reißt nacheinander. Die Ader des Gehirns, die Ader des Lebens, die Hauptschlagader. Und damit wird alles entschieden. Das Leben steht still. Das Leben stirbt. Und seine Erzfeinde, Hände und Füße, Augen und Finger, alle Blutteilchen legen sich für immer zur Ruhe. O weh dir, du armer Mensch.
Ich möchte was sagen. Also das Gedicht wurde im Jahr 1958 geschrieben und vielleicht also dem deutschen Leser sagt das nicht vieles, aber in Georgien damals die ähnlichen Themen zu betrachten, also die ähnlichen Themen darzustellen, war wirklich ganz problematisch. Deswegen könnte zum Beispiel Shota Chantaladze in seinem Leben kaum ein Gedicht veröffentlichen. Kaum ein Gedicht, obwohl er sehr bekannt in seinem Kreis war, sehr bekannt unter den Schriftstellern, die dann später sehr bekannt geworden sind. Die waren führende Schriftsteller, führende Dichter in Georgien, aber bis 90er Jahren, also Shota Chantaladze blieb wirklich also total unbekannt für den Leser und nur später haben neue Generation hat ihn neu entdeckt sozusagen. Obwohl alle sozusagen poetische Revolutionen in 50er Jahren sind eben mit Shota Chantaladze verbunden.
Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, dann mache ich ganz schnell noch den dritten Dichter. Er hieß Badri Gugushvili, der ist leider auch tot. Er hat auch Gedichte geschrieben, ist 51 geboren, 96 gestorben. Er hat 5 Sammelbände herausgegeben und am Ende beging er Selbstmord. Er war auch Dichter und Übersetzer, hat auch deutsche Dichter ins Georgische übersetzt. Und das habe ich jetzt so gefunden, dass seine Ausdrucksweise eine grobe sprachliche Ausdrucksweise ist, eine zerstörte Poetik darstellt. Ein Gedicht. Die Königin des Fleisches. Okay, ich würde versuchen, hier auch vielleicht ein Gedicht vorzutragen und vielleicht kann dann Dato noch was dazu sagen. Das wäre dann die Ironie des Schicksals. Freunde wissen immer, was für einen Freund sie brauchen. Kollegen wissen immer, was für einen Kollegen sie brauchen. Eine Treuhandgesellschaft weiß, was für einen Mitarbeiter sie braucht. Ein Staat weiß, was für Staatsbürger er braucht. Eltern wissen, was für Kinder sie brauchen. Ein Lebensmittelladen weiß, was für einen Kunden er braucht. Ein Pächter weiß, was für einen Unterpächter er braucht. Ein Säufer weiß, was für einen Trinkgenossen er braucht. Ein Blinder weiß, was für einen Wegbegleiter er braucht. Eine Frau weiß, was für einen Geliebten sie braucht. Huren, Diebe und Mörder, Ehefrauen, Reisende und Engel, Planeten, Wünsche und große Ziele, Aristokraten, Arbeiten und Fabriken und so weiter. Sie alle wissen, wen sie genau brauchen. Mich auf jeden Fall nicht.
Noch ein Gedicht.
Also, Dato möchte noch ein Gedicht. Stolzer Mann. Dann noch eins. Verschneite Häuser während der Bauphase. Auf den Balkonen dieser Häuser hängt noch keine Wäsche. Auf diesen Höfen haben die Kinder noch nicht gelernt. Ein Nachbar hat einen anderen noch nicht laut und überheblich zu sich rübergerufen. Die Stufen im Treppenhaus haben noch nicht die Schwere eines Sarges gespürt. noch haben sich die Wände nicht vor einem Fluch erschreckt. Weder die Wärme der Lippen haben sie gespürt, noch über die Gleichgültigkeit der Trinksprüche haben sie sich gewundert. Noch hat ein Seufzer der Liebe die Decke des Zimmers aufgescheucht. Auch die Spatzen finden hier noch keinen essbaren Körner. In einer der Spalten ist zu sehen, wie die Kälte und der Kummer eines Einsamen auf dem gefrorenen Wasser einander umarmen liegen. Die Häuser warten nur auf schwielige Hände und das Schmelzen des Schnees, der jetzt schon seit einer Woche jegliche Arbeiten zum Erliegen gebracht hat. Das Buch ist auch beim Pop Verlag erschienen. Alle drei Dichter sind jetzt hier und ich gebe jetzt weiter an Herrn Pop. Magst du auch was sagen? Okay, Herr Pop möchte nichts dazu sagen. Die Zeit ist auch um. Ich bedanke mich.
fängst an, ne? Du fängst
in
an.
Eine Minute, ja.
Ja, ja. Ja.
Und wie gesagt, wenn der eine gesprochen hat, hier
wieder ausmachen. Also.
So, es ist 3:30. Wir fangen an. Ich darf anfangen, weil es für mich sich ein Kreis schließt. Und ich habe die Ehre und die Freude, heute Barbara Zeitzinger vorzustellen. Die hat im Bob Verlag ihr insgesamt 7. Buch herausgebracht. Und das ist der Buch im Bob Verlag. Barbara Zeitzinger ist eine vielseitige Schriftstellerin aus Darmstadt. Sie schreibt nicht nur Gedichtbücher, wie in diesem Fall, sondern hat auch einen Roman geschrieben, einen Reisebericht hat sie geschrieben und sie schreibt auch Libretti für Kinderopern. Es ist Literatur von einigem Gewicht, wie ich denke, denn ihre Gedichte sind in Italienische und ins Polnische übersetzt worden und im April erscheint ihr Roman in italienischer Übersetzung. In ihrem neuen Gedichtbuch lässt uns Barbara Zeitzinger an ihren Reisen durch die Welt teilhaben. Sie lässt uns teilhaben an die Reisen in die innere Welten. Es ist ein schönes Gedicht über eine Regionalbahnfahrt in diesem Buch. Wir erleben Barbara Zeitzinger mal introvertiert, mal extrovertiert. Sie schreibt zum Beispiel über die Zeitfracht, mit der wir alle klarkommen müssen. Sie schreibt über den ersten Morgen der Winterzeit, heute ist der erste Tag der Sommerzeit. In einem sehr starken Gedicht schreibt sie über erschöpfte Wanderfische und dass wir manchmal, wir Menschen auch manchmal wie ein Wanderfisch sind. Kurz und gut, wenn ich geblieben wäre, hat das Zeug, ein Buch zu sein, das uns in Erinnerung bleibt. Und jetzt darf Barbara Zeitzinger selbst über ihr Buch sprechen.
Ja, vielen Dank, Marius, für die schöne Einführung. Und er hat es wirklich sehr gut charakterisiert. In dem Gedichtband ist ganz viel von Ankommen, von Abschied, sind wie gesagt persönliche Gedichte dabei. Und wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich beginne mit dem Kapitel Nirgendwo ist man Fremder. Und das beginnt tatsächlich mit dem Gedicht, in dem die Wanderfische vorkommen. Am Rand eines Nachmittags, Landregen über der Stadt, meine Suche in der Zeitschrift nach verlockenden Bildern. Auf roten Teppichen geht man leichter. Das Mädchen ist schlank und schön, lächelt im Scheinwerferlicht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.